Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jan Hofer.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Kurz vor dem langen Osterwochenende wird in einzelnen Bundesländern intensiv über eine teilweise Lockerung der Corona-Auflagen diskutiert. Trotz eines erkennbar positiven Trends bei Neuerkrankungen warnt der Präsident des Robert-Koch-Instituts Wieler aber weiter davor, den Corona-Erreger zu unterschätzen. Nach Angaben des RKI ist die Zahl der bestätigten Fälle um rund 4.000 auf jetzt gut 103.000 gestiegen. 1.861 Menschen sind demnach bislang infolge einer Ansteckung mit dem Coronavirus gestorben.
Die perfekte Geschenkidee für Ostern. Schaufensterwerbung, die ihren Käufer nicht finden wird. Shoppen zu Ostern, das wird dieses Jahr nichts. Doch was geschieht danach? Der Appell vom nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten lässt Ladenbesitzer aufhorchen. Im ZDF fordert Laschet einen Zeitplan für eine so wörtlich wachsame Normalität.
Es wird nicht gleich alles werden wie vor der Krise. Aber ich finde, dass beispielsweise kleine Läden, die bestimmte Abstandsvoraussetzungen einhalten, dass die durchaus wieder öffnen können.
Die Ministerpräsidenten diskutieren öffentlich Exit-Strategien. Eine Debatte, von der die Kanzlerin bislang nichts wissen will. Maskenpflicht, ja oder nein? Laschet sieht sie für ganz Deutschland nicht. Markus Söder hingegen hält sie bei einer Lockerung der Einschränkungen für sehr wahrscheinlich. Auch der saarländische Ministerpräsident schaltet sich in die Debatte ein.
Es wäre wirklich fatal, wenn wir durch ein zu frühes Lockern, durch ein zu weitgehendes Lockern von Maßnahmen gefährden würden, was wir uns jetzt mühsam aufgebaut haben. Und deswegen wird es auch von großer Bedeutung sein, dass nicht in jedem Bundesland alleine darüber entschieden wird.
Deshalb spricht nächste Woche die Kanzlerin mit den 16 Ministerpräsidenten. Die Regierungssprecherin erklärt:
Sie möchte jetzt keine einzelnen Äußerungen aus dem politischen Raum kommentieren. Wir haben hier, und die Kanzlerin hat es mehrfach deutlich zum Ausdruck gebracht, dass dieses Osterfest leider nicht so stattfindet, wie wir es gewohnt sind. Wir werden verzichten müssen auf Osterfeuer, wir werden verzichten müssen darauf, die Verwandten zu besuchen.
Der Tenor der Regierung: erstmal Ostern abwarten. Derweil kommen auch aus der Opposition eigene Vorstellungen.
Kurzfristig müssen wir das Land wieder hochfahren, wenn die Kollateralschäden nicht größer sein sollen als die gesundheitlichen Primärschäden.
Es muss intelligenter möglich sein, die Menschen, insbesondere die besonders gefährdeten Menschen unter uns, zu schützen, als durch den kompletten Shutdown von allen.
Die derzeitigen Einschränkungen gelten noch bis zum 19. April. Die Debatte, wie es dann weitergeht, ist im Gange und dürfte auch über Ostern nicht abreißen.
Die Welthandelsorganisation in Genf zeichnet ein düsteres Bild. Die Corona-Pandemie werde weltweit zur schlimmsten Rezession zu Lebzeiten führen. Auch die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute in Deutschland erwarten durch die Corona-Krise einen schwerwiegenden Konjunktureinbruch. So werde das Bruttoinlandsprodukt aufs Jahr gerechnet um 4,2% schrumpfen.
Sportwagen in Serie, das war einmal. Bei Porsche wird auch nach Ostern nicht produziert. Der Corona-Effekt schlägt in der deutschen Wirtschaft drastisch zu Buche. Im zweiten Quartal breche das Bruttoinlandsprodukt um fast 10% ein.
Dies ist der stärkste je seit Beginn der Vierteljahresrechnung im Jahr 1970 gemessene Rückgang in Deutschland und mehr als doppelt so groß wie jener während der Weltfinanzkrise im ersten Quartal 2009.
Verglichen mit dem Vorjahr schmilzt das Bruttoinlandsprodukt im ersten Quartal um geschätzt 1,9%. Im zweiten Quartal soll der Rückgang sogar 9,8% betragen. Für das Gesamtjahr rechnen die Forscher mit einem Minus von 4,2%. 2021 werde die Wirtschaft sich aber erholen und um 5,8% wachsen. Eine freundliche Prognose, die darauf basiert, dass der Stillstand nach Ostern endet und staatliche Rettungsmaßnahmen wirken. Wenn ausländische Investoren in bestimmte deutsche Firmen einsteigen, will der Wirtschaftsminister künftig mehr mitreden können. Seit importierte Schutzmasken in geheimen Lagern gebunkert werden, weil man Diebstahl fürchtet, ist klar, Hersteller auch solcher Produkte können sicherheitsrelevant sein.
Es geht darum, dass wir unser sehr liberales Außenwirtschaftsrecht, das Übernahmen von Unternehmen auch durch ausländische Investoren in großzügiger Weise zulässt, nachschärfen.
Wirtschaftsvertreter kritisieren den Gesetzentwurf. Die Bundesregierung könne genug mitreden, sobald ein ausländischer Investor mindestens 10% haben will.
Mit diesen 10% hat der Staat, hat die Bundesregierung schon weitreichende Befugnis, Kapitalerwerb aus dem Ausland zu unterbinden. Für die Unternehmen kann durch diese Änderung des Außenwirtschaftsgesetzes ein hohes Maß an Unsicherheit entstehen.
Auch bei Sport und Kultur sorgt das Coronavirus für Probleme. Die Bundesregierung beschloss heute, fallen Veranstaltungen wegen Corona aus, müssen schon bezahlte Eintrittskarten oder Abonnements nicht zurückerstattet, sondern können als Gutschein ausgegeben werden. Das soll Pleiten von Veranstaltern verhindern.
Die EU hat sich noch nicht über die Ausgestaltung der Finanzhilfen in der Corona-Krise geeinigt. Eine Videokonferenz der Euro-Finanzminister wurde am Morgen nach 16 Stunden abgebrochen. 500 Milliarden Euro stehen zur Verfügung, unter anderem für Kredite und Kurzarbeitergeld. Strittig ist noch, zu welchen Konditionen Länder wie Italien oder Spanien Gelder aus dem Europäischen Stabilitätsmechanismus ESM erhalten sollen.
Man hätte schöne Dinge machen können heute Nacht, zum Beispiel den sogenannten Supermond anschauen, der in ganz Europa am Himmel stand. Die Finanzminister allerdings hatten dafür keine Zeit. 16 Stunden verhandelten sie über 500 Milliarden Euro Finanzhilfen, ergebnislos. Wir sind sehr weit gekommen, aber wir sind noch nicht fertig. Wir sprechen darüber, welche gemeinsamen Schritte nötig sind, damit Europa gut aus der Krise kommt. Aus Sicht von Deutschland oder den Niederlanden zählt dazu nicht, was Italien vehement fordert, gemeinsame Schulden, sogenannte Corona-Bonds. Zumal es in den EU-Verträgen heißt, ein Mitgliedstaat haftet nicht für die Verbindlichkeiten eines anderen Mitgliedstaats und tritt nicht für derartige Verbindlichkeiten ein. Dies gilt unbeschadet der gegenseitigen finanziellen Garantien für die gemeinsame Durchführung eines bestimmten Vorhabens. Das klingt ziemlich kompliziert, die Hürden für gemeinsame Schulden sind hoch und deshalb schaut man lieber auf Bestehendes. Zum Beispiel den Euro-Rettungsschirm ESM. Er wurde in der Finanzkrise gegründet, um angeschlagenen Ländern wie Griechenland zu helfen. Damals hieß es aber, Geld nur gegen Wirtschaftsreform. Das muss auch jetzt so bleiben, fordern die Niederlande als einziges Land. Der deutsche Finanzminister mahnt, es geht jetzt um Corona.
Dass das jetzt auch mit ganz grundsätzlichen Debatten über Rentensysteme, Steuersysteme, Arbeitsmärkte verbunden werden soll, dann ist das aus meiner Sicht nicht zielführend und auch nicht sachangemessen.
Morgen Nachmittag soll weiter verhandelt werden. Der Druck ist groß, noch vor Ostern eine Einigung zu erreichen, denn alle Beteiligten wissen, die EU muss dringend zeigen, dass sie noch zusammensteht, nachdem zuletzt häufig national und egoistisch gehandelt wurde.
US-Präsident Trump hat der Weltgesundheitsorganisation WHO gedroht, die Beitragszahlungen seines Landes zu stoppen. Er warf der UN-Organisation Versäumnisse im Kampf gegen Corona vor. Die WHO wies die Kritik zurück und mahnte, die Corona-Krise nicht für politische Zwecke zu missbrauchen. In den USA spitzt sich die Lage unterdessen weiter zu. Innerhalb von 24 Stunden verstarben fast 2000 Menschen an den Folgen des Virus, der bisher höchste Tagesanstieg.
Sie kämpfen rund um die Uhr, doch die Ärzte können das Sterben nicht stoppen. Im US-Bundesstaat Louisiana ist die Todesrate höher als in den meisten Teilen der USA. Überproportional betroffen sind Afroamerikaner. Sie leiden häufiger unter Vorerkrankungen und haben überdurchschnittlich oft nur schlechten Zugang zu medizinischer Versorgung. Präsident Trump wirft der Weltgesundheitsorganisation Versäumnisse vor. Er droht damit, die Zahlungen der USA an die WHO einzustellen. Sie scheinen auf Chinas Seite zu stehen und sagten, schließt nicht eure Grenzen zu China. Sie berichteten nicht, was wirklich los ist. Sie haben nicht gesehen, was in Wuhan passierte. Wie kann das passieren? Sie haben es nicht berichtet. Die WHO weist Trumps Kritik zurück. In der akuten Phase der Pandemie sei es jetzt nicht an der Zeit, die Zahlungen zu verringern.
If you want to have many more body bags,
wenn Sie viele weitere Leichensäcke sehen wollen, dann nutzen Sie das Virus für politische Zwecke. Wenn Sie das nicht wollen, dann unterlassen Sie die Politisierung. Obwohl in den USA vielerorts Ausgangsbeschränkungen gelten, fanden im US-Bundesstaat Wisconsin gestern Vorwahlen für die demokratische Präsidentschaftskandidatur statt. Heute der politische Paukenschlag. Bernie Sanders beendet seine Kampagne. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass diese Schlacht um die Nominierung der Demokraten nicht erfolgreich sein wird. Deshalb verkünde ich heute die Einstellung meiner Kampagne. Der linksgerichtete Sanders hatte rein rechnerisch kaum noch eine Chance gegen den moderaten ehemaligen Vizepräsidenten Joe Biden. Im Duell um das Weiße Haus wird nun aller Voraussicht nach Joe Biden Präsident Trump herausfordern. Entscheidend für den Ausgang der Wahl dürfte auch die Frage sein, wem die Amerikaner zutrauen, besser mit der Corona-Krise und den wirtschaftlichen Folgen umzugehen. Aktuelle Umfragen zeigen, dass die Wähler Trump für den besseren Krisenmanager halten.
Die Auswirkungen der Corona-Pandemie sind auch in der Arktis zu spüren. Kreuzfahrten und Urlaubsflüge bleiben aus. Während Natur und Umwelt davon eher profitieren, klagt die Tourismusindustrie. Es fehlen zehntausende Gäste, die sonst jedes Jahr den hohen Norden bereisen. Kleinunternehmer und Hoteliers auf der norwegischen Inselgruppe Spitsbergen fürchten um ihre Existenz.
Bisher gibt es auf Spitsbergen keinen einzigen bestätigten Corona-Fall. Und trotzdem trifft die Pandemie die Inselgruppe hart. Tommy Jobrödal hat 47 Schlittenhunde, aber keine Kundschaft. Es fehlen die Touristen. Allein die Kosten für das Futter belaufen sich auf mehr als 4.000 Euro pro Monat. Wenn wir die Frühjahrs- und Sommersaison ganz verpassen, wird es sehr hart. Dann machen wir das ganze Jahr über Minus. Die ersten Einnahmen kommen dann erst nach Weihnachten. Die Hotels stehen leer. Dem Tourismus, inzwischen Spitsbergens wichtigster Wirtschaftszweig, fehlt der Umsatz. Nach ersten Schätzungen werden allein unserem Unternehmen in den nächsten 3 Monaten Einnahmen von mehr als 1,5 Millionen Euro fehlen. Keine Flüge, keine Kreuzfahrttouristen. Die Arbeitslosigkeit auf Spitsbergen ist schon jetzt von 0% auf 14% gestiegen. Und dabei hätte 2020 ein Rekordjahr werden sollen. Das ging so schnell. Es dauerte nur 2-3 Tage. Die Buchungen gingen nicht schrittweise zurück, sondern im Sturzflug. Von ganz oben bis auf null hinunter. Was sich hier gerade abspielt, ist dramatisch. Für viele auf der Insel ist jetzt der norwegische Staat die letzte Hoffnung. 9 Hunde hat Tommy Jobrödal schon weggegeben. Ohne Zuschüsse müsste er im schlimmsten Fall einige seiner Tiere einschläfern lassen.
Zur Corona-Pandemie sendet das Erste auch heute ein ARD-Extra, gleich nach dieser Tagesschau. Auf tagesschau.de erklären wir die wichtigsten Begriffe, die rund um das Virus im Gespräch sind. Die Organisation für das Verbot chemischer Waffen, OPCW, hat die syrische Regierung für Chemiewaffenangriffe im März 2017 verantwortlich gemacht. Nach monatelangen Ermittlungen kam die Untersuchungskommission zum Ergebnis, dass die syrische Luftwaffe bei Angriffen auf die Stadt Al-Atamina nahe Idlib im Nordwesten des Landes Bomben mit Giftgas eingesetzt hat. Dem Bericht zufolge wurden durch die Angriffe 3 Menschen getötet und mehr als 100 verletzt. Der Europäische Gerichtshof hat entschieden, dass die polnische Regierung ein Gesetz zur Disziplinierung von Richtern vorerst aussetzen muss. Es folgt damit einem Antrag der EU-Kommission. Sie bezweifelt, dass die polnische Disziplinarkammer die Richter entlassen kann, unabhängig und unparteilich arbeitet. Die Mitglieder der Kammer werden auf Vorschlag des Landesjustizrates vom Präsidenten berufen. Das abschließende Urteil des EuGH steht noch aus.
Bei einem Brand auf der Baustelle des Humboldt-Forums in Berlin ist ein Bauarbeiter leicht verletzt worden. Nach Angaben der Feuerwehr waren im Erdgeschoss des Stadtschlossneubaus Baumaterialien und 2 Bitumenkocher in Brand geraten. 80 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Die genaue Unglücksursache ist noch unklar.
Die Lottozahlen: 5, 18, 22, 25, 31, 44. Die Superzahl 4. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 9. April.
Ein Tief im hohen Norden Europas bringt uns morgen ein paar Wolken mit einzelnen Schauern, aber vielerorts wird es unter Hochdruckeinfluss wieder sonnig. Und heute Nacht ist es verbreitet klar oder nur locker bewölkt. Gegen Morgen tauchen im äußersten Norden dann dichtere Wolken auf. Am Tag scheint wieder häufig die Sonne, aber vor allem in der Mitte bilden sich Quellwolken, die am Nachmittag einzelne Schauer bringen. Gleichzeitig lockert es im Norden wieder auf. An Rhein und Main heute Nacht zweistellige Werte, in der Oberpfalz nur um 0 Grad. An der See morgen 10 bis 12, am Oberrhein dagegen sommerliche 26 Grad. Am Freitag oft Sonnenschein, im Norden auch mal wolkig, aber trocken. Auch am Samstag verbreitet sonnig, aber am Ostersonntag wird es im Westen und Süden wechselhafter mit einzelnen Schauern.
Ingo Zamperoni hat um 22.30 Uhr diese Tagesthemen für Sie. Gutscheine statt Geld zurück. Wie die existenzielle Not der Kulturschaffenden gelindert werden soll. Und US-Wahlkampf in Corona-Zeiten. Wie sich Joe Biden als Präsidentschaftskandidat profilieren will.